Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Heute ist Trauertag. Die grüne Bewegung Irans trauert heute.
Die haben unsere Telefone abgeschnitten, SMS lahmgelegt und die Universität angegriffen.
Wir werden den wählen, der das Land herausführen kann aus der Ungerechtigkeit, dem schlechten internationalen Ruf und der Unterdrückung.
Natasim, Natasim, habt keine Angst, wir sind alle zusammen. Seht her, hört her, wir sind Millionen.
Wie viele es heute waren auf den Straßen Teherans, das wissen wir nicht genau, aber es waren viele. Denn heute hat die Islamische Republik ihren 31. Jahrestag seit ihrer Gründung begangen. Das ist kein rundes Datum, aber das spielt weder für die Regierung noch für die Opposition eine entscheidende Rolle. Beide Seiten mobilisierten wieder einmal die Massen. Es kam zu heftigen Ausschreitungen zwischen Regimegegnern und Sicherheitskräften, haben wir den Agenturen entnehmen können. Die beiden Oppositionsführer Mousavi und Karoubi forderten bereits vor Wochen ihre Anhänger auf, sich von der Gewalt nicht einschüchtern zu lassen und mit ihnen gemeinsam am heutigen Tag für freie Wahlen, für die Aufhebung der Pressezensur, für die Freilassung der politischen Gefangenen und für die Versammlungsfreiheit zu demonstrieren. Das Regime in Teheran war ebenfalls fest entschlossen, die Bevölkerung mit drastischen Schritten einzuschüchtern. Vor einigen Wochen ließ Teheran zwei junge Männer wegen Verschwörung gegen die Islamische Republik sogar hinrichten. Die Todesurteile gegen 9 weitere Angeklagte würden bald vollstreckt, heißt es. Heute wurden nur regierungstreue Vertreter in die Nähe des zentralen Platzes gelenkt, wo der iranische Präsident eine Rede hielt und darin erneut sein Land als Atomstaat bezeichnete. Nun aber, betonte er, habe der Iran das Know-how, um Uran auf 80% anzureichern, womit die Atombombe gebaut werden könnte. Doch dies habe das islamische Land nie beabsichtigt. Und wörtlich hieß es: Anders als ihr, die Weltmächte, sind wir keine Lügner. Wenn wir die Atombombe bauen wollten, dann hätten wir euch das gesagt. Aber wir wollen es nicht. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir es auch so. Ali Sadrissadeh, unser Iran-Experte, Sie haben auch heute wieder die Ereignisse in Teheran verfolgt und diese Rhetorik natürlich auch wahrgenommen eines umstrittenen Präsidenten. Woher haben Sie Ihre Informationen bekommen?
Aus Internet, aus Telefonate, aus E-Mail, aus Zuschauern der Fernsehstationen, Radiostationen, und zwar von verschiedenen Seiten. Und ich glaube, ohne übertreiben zu können, dass man ein Bild gewinnt über das, was passiert ist, was der Wahrheit viel näher ist, als das Bild, das denn die ausländischen Kollegen heute in Teheran auf einem Platz zu sehen bekommen haben, weil sie nichts viel mitbekommen haben. Internet war im Iran sehr eingeschränkt und sie durften auch von diesem Platz, wo Ahmadinejad geredet hat, sich überhaupt nicht bewegen. Sie sind mit dem Bus dahin gebracht worden und sind anschließend mit dem Bus zu ihren Hotels. Das heißt, sie haben nicht gesehen, was sonst außerhalb dieses Platzes passiert ist. Das, was ich gesehen habe, das Bild, was sich mir anbot, ist ein sehr, sehr vielfältiges Bild. Hat weder mit dem Bild der Opposition zu tun, noch mit dem Bild der Regierung im Grunde genommen.
Wie lässt sich das beschreiben? Was ist das für ein Bild?
Ein Bild von zwei Lagern, die in einer sehr schwierigen Situation sind, beide Lager. Drei Thesen wurden heute mit den Ereignissen widerlegt. Die erste These ist die These von Ahmadinejad, dass man mit einer solchen Demonstration das Land zur Ruhe bringt. Das Land kam nicht zur Ruhe. Es hat genug Auseinandersetzungen außerhalb dieses Platzes gegeben, wo Ahmadinejad und die Regierung wissen muss, es ist ein großes Potenzial. Auch für die Opposition, die gedacht hatte, an einem Tag könne man einen entscheidenden Schlag versetzen, die Sicherheitskräfte, die massiert aufmarschiert sind und praktisch eine Art Ausnahmezustand geherrscht hat im Teheran, haben gezeigt, dass so dieses Regime so einfach sich nicht sozusagen von der Macht entfernen lässt. Das Dritte ist, dass beide Seiten zuerst einmal sehen müssen, wie sie in einem Dialogprozess aus dieser Sackgasse, in der sich das Land befindet, herauskommen. Und das ist das Interessante, wie sich dann die Entwicklung in der nächsten Zeit sozusagen zeigt. Aber drei Thesen wurden widerlegt. Man ist auf dem Wege des Dialogs, man ist auf dem Wege der Friedfertigkeit, man ist auf dem Wege der Zivilisiertheit. Und da wird die Opposition Überhand haben und die Regierung verlieren, weil die Regierung auf Seite der Gewalt ist.
Über die gelenkte Masse haben Sie gerade schon etwas gesagt. Das heißt, die wurde hingekarrt. Dazu kommen wir auch später noch in einem weiteren Gespräch. Aber zum anderen gibt es eben auch diese kritische Masse, die Regimegegner, die zuvor schon eingeschüchtert und auch bedroht wurden, man werde gegen sie vorgehen. Das ist heute auch passiert. Diese Masse hat sich dennoch nicht davon abhalten lassen, auf die Straße zu gehen. Wo haben Sie sich aufgehalten und auch Ihrem Protest Luft gemacht?
Sie sind vor allem im Norden Teheran und im Süden Teheran gewesen. Und die Straßen, die von den Plätzen, Teheran ist eine 14-Millionen-Loch sozusagen, ein Moloch. Und daher muss man sich diese Stadt wie ein Land, ein großes Land vorstellen. In dieser 14-Millionen-Stadt haben sich versammelt die Oppositionellen weit außerhalb dieses Platzes, wo Ahmadinejad sprach, und versuchten, und das ist das, was gescheitert ist, versuchten aus verschiedenen Teilen der Stadt massiv mit Millionen, und Millionen waren sie, dahin zu kommen und die Demonstration Ahmadinejads zu stören. Das gelang ihnen nicht, weil die Verbindungsstraßen von diesen verschiedenen Plätzen rund um die Stadt Teheran, die Verbindungsstraßen, Verbindungswege waren massiv von Sicherheitskräften belagert worden, und außerdem, es hat eine Brutalität gegeben, die selbst für die iranischen Verhältnisse einmalig waren. Es sind Bilder im YouTube zu sehen, wie ein Mädchen von 18, 19 Jahren brutal von den Männern wie ein 2-Meter-Schrank sind, brutal zusammengeschlagen werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man solche Bilder sich anschaut, ist man versucht, diesen Mut zu bewundern, dass trotz aller dieser Gefahren und trotz der Ankündigung, dass man sie auch hinrichten wird, trotzdem kommen sie auf die Straße. Das heißt, sie wollen irgendetwas erreichen.
Und das hat etwas von Beständigkeit vor allem, das muss man auch nochmal deutlich sagen. Ali Sadrissadi, danke bis hierhin. Wir haben am Ende noch einmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, und zwar dann über die Frage, ob eine Wende im Iran kurz bevorsteht. Danke bis hierhin. Warten auf die Wende, Irans kritische Masse, der Tag in HR2 Kultur. Wir haben gerade gehört von unserem Kollegen, dass die heutige Veranstaltung auch wieder eine staatlich organisierte war, eine, die die Massen lenkt und leitet. Mir Hussein Mousawi, der stärkste Gegenkandidat Ahmadinejad, hat vor wenigen Tagen die Revolution für gescheitert erklärt, weil die Herrschaft eines Mannes immer zur Diktatur führe. Er warf den Herrschenden vor, die ehrlichsten und auch treuesten Söhne der Nation ins Gefängnis zu werfen. Im Gefängnis sitzen auch zurzeit 45, man weiß es sicherlich nicht ganz genau, kritische Journalisten, die über die Ereignisse frei berichten wollten. Am vergangenen Wochenende wurde in Facebook, also auch im Internet, nun ein Brief iranischer Journalisten im Exil veröffentlicht, der einen dringenden Appell enthielt und sich an die Berichterstatter richtete, die für die heutigen Feierlichkeiten extra in den Iran eingeladen wurden. Hier einige Passagen daraus.
Liebe Kollegen Journalisten, nach dem Wahlputsch, der im letzten Sommer in Iran stattfand, hat das iranische Regime die Unterdrückung der Pressefreiheit in diesem Jahr verstärkt. Gleichzeitig versucht es, die friedliche Bewegung im Land mit Hilfe ausgeklügelter repressiver Maßnahmen zu beseitigen. Die Einladung ausländischer Journalisten zur Berichterstattung über den Jahrestag der Revolution vom 11. Februar 2010 ist ein weiterer Teil des Täuschungsvorhabens der unrechtmäßigen Regierung Ahmadinejad. Wie Sie wissen, hat diese Regierung bis jetzt viele ausländische Journalisten verhaften lassen und ihnen vorgeworfen, Spione zu sein. Gleichzeitig hat sie den meisten internationalen Medien Arbeitsverbot erteilt. Nun benutzt sie über die Einladung ausländischer Journalisten eben diese Medien dafür, der Welt vorzumachen, dass diese Regierung im Volk großen Rückhalt hat. Die iranische Regierung beabsichtigt, die Journalisten nur in die Nähe der regierungstreuen Demonstrationen zu lassen und ihnen keinen Zutritt zu anderen Schauplätzen zu gewähren. Liebe Kollegen Journalisten, wenn Sie in den Iran reisen, tun Sie dies nicht nur als Repräsentanten der freien Welt, sondern auch als Vertreter Ihrer iranischen Kollegen, die entweder im Gefängnis sitzen oder im Exil außerhalb Irans leben. Ihr Gastgeber wird eine Regierung sein, die freiheitsfeindlich und medienfeindlich eingestellt ist und die grundlegendsten Menschenrechte verletzt. Sie werden Straßen betreten, an denen immer noch das Blut der besten und aufgewecktesten Kinder Irans klebt. Sie fahren in unser Land, das unter einer Diktatur leidet. Lassen Sie sich nicht blenden von den Machenschaften derer, die die Freiheit töten wollen. Wie bei anderen ähnlichen Anlässen wird die Putschregierung versuchen, alle Wege zu kontrollieren, damit die einzigen Menschen, die in die Sichtweite ihrer Objektive kommen, die Basijis sind, die ihnen für ihre Kameras eine Karikatur des iranischen Volkes präsentieren werden. Sie werden die Protestrufe des iranischen Volkes deutlicher als je zuvor vernehmen können, wenn sie jenseits der Zäune, Absperrungen und Barrieren nach dem wirklichen iranischen Volk suchen. Wir freuen uns auf die Schlagzeile des Monats Februar 2010. Der Sieg eines Volkes. Liebe Kollegen Journalisten, lassen Sie sich nicht von den Täuschungsversuchen Ihrer Gastgeber narren. Schauen Sie überall hin, wo es sich wirklich hinzuschauen lohnt. Entlarven Sie das Schauspiel und hören Sie die wirklichen Rufe des iranischen Volkes. Dies ist es, was Ihre leidgeprüften Kollegen von Ihnen erwarten.
Am Rande der staatlich organisierten Veranstaltung kam es heute zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Regimegegnern. Wie gehört, mehrere Demonstranten wurden festgenommen. Die Polizei setzte Tränengas ein und feuerte Schüsse in die Luft ab. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Peter Metzger, Fernsehkorrespondent der ARD in Teheran. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Metzger, werden wir heute Abend Bilder in der Tagesschau über die Unruhen in der iranischen Hauptstadt von Ihnen zu sehen bekommen?
Leider nicht. Die ausländische Presse ist heute vom für uns zuständigen Führungsministerium zum Platz, an dem die Hauptkundgebung stattfand, dem Asadi-Platz, eskortiert worden, sodass man nur die Möglichkeit hatte, dort sich auf ihnen den Bus zu begeben, dorthin zu fahren, aber nicht unterwegs zu schauen, ob auch Oppositionelle auf der Straße sind. Wir hatten also nur die Möglichkeit, die Rede des Präsidenten dort aufzunehmen und sind dann wieder mit diesem Bus über große Umwege, sodass wir um Gottes Willen keine Unruhen sehen und vor unsere Kamera und unsere Linsen bekommen, wieder zurückchauffiert worden.
Wie haben Sie die Stadt heute erlebt?
Also wir haben natürlich die Unruhen vor 6 Wochen am Ashura-Fest, da gab es ja die bislang größten Auseinandersetzungen, obwohl wir da auch nicht drehen dürfen, trotzdem mitbekommen. Wir haben uns natürlich schon so nahe wie möglich an das Geschehen herangewagt, obwohl das ja alles verboten war, dort zu arbeiten und zu drehen. Aber die Stadt war voller Rauch, voller Schüsse, Hubschrauber in der Luft. Es gab überall Passanten, die erzählt haben, aufgeregt, was sie alles erlebt haben. Diese Bilder gab es heute überhaupt nicht. Die Stadt wirkte sehr, sehr ruhig. Und ich denke, das Regime hat eine solche Drohkulisse aufgebaut im Vorfeld des heutigen 31. Jahrestages der Revolution, dass viele Leute und viele Oppositionsanhänger es doch vorgezogen haben, zu Hause zu bleiben. Außerdem gab es jede Menge Verhaftungen im Vorfeld. Sehr viele Journalisten, sehr viele Angehörige hohen Ranges der Opposition sind alle vorsorglich, wie es heißt, inhaftiert worden.
Auf die Mittel der modernen Kommunikation können Sie sich nicht immer verlassen, Herr Metzger. Sie müssen jederzeit damit rechnen, dass Internet oder auch Mobilfunkverbindungen gekappt werden. War das heute auch der Fall?
Das war seit gestern Nachmittag schon der Fall. Mal ging es wieder Internet oder Mobiltelefon mal wieder nicht. Also das ist alles sehr, sehr unsicher. Man wird eingeschüchtert und man muss sich wieder auf fast schon steinzeitliche Formen des Journalismus verlassen, indem man halt sich eine Informationsgruppe aufbaut und eben darauf warten muss, bis man Nachrichten sozusagen zugeflüstert bekommt.
Das heißt aber auch heute Abend in der Tagesschau werden wir Sie zwar sehen, aber wir werden Sie sehen als jemanden, der am Telefon oder zumindest per Leitung mit uns spricht.
So ist es.
Sie berichten seit 30 Jahren aus dem Iran. Seit langem werden Sie vom Geheimdienst überwacht. Das haben Sie auch mal in einem Interview gesagt. Sie sind aber noch nie in Bedrängnis geraten, im Gegensatz zu anderen Journalisten, die entweder im Exil leben oder aber in den Folterkammern des Regimes im Gefängnis sitzen. Worauf führen Sie das zurück?
Also ich bin schon seit 31 Jahren hier heute. Vor 31 Jahren war ich am Flughafen als Ayatollah Khomeini mit einer Air France Sondermaschine hier in Teheran aus Paris kommend landete. Und das war mein erster Auslandseinsatz. Und ich habe vielen Iranern, die im Ausland waren und heute führende Stellen hier innehaben, sozusagen die Revolution beigebracht. Und das ist unter anderem vielleicht eine Geschichte, die mir hilft hier. dass ich eben schon lange hier aus dem Iran berichte, wenn ich auch in der Zwischenzeit als Korrespondent woanders tätig war. Und das Zweite ist, dass ich eben nicht ab und zu nur hierher komme, wenn irgendwelche schwierigen Ereignisse bevorstehen, sondern eben hier fest ein Büro habe für die ARD und kontinuierlich berichte. Ich habe also einen anderen Status. Und das hat mir bislang geholfen.
Aber Sie sind ja nun nicht unbedingt jemand, der unkritisch über die Verhältnisse im Iran berichtet. Der Geheimdienst hört mit. Das heißt, trotz und alledem ist da nie etwas passiert oder hat man Ihnen gesagt, so geht es nicht weiter oder wie auch immer?
Das ist mir sehr, sehr oft gesagt worden. Also das war jetzt wirklich zu viel. Jetzt haben Sie die sogenannte rote Linie überschritten. Ihr Visum wird nicht mehr erneuert. Aber es ist dann letzten Endes immer, glaube ich, so, dass die Iraner mehr Respekt vor jemandem haben, der klar seine Meinung ausdrückt, als vor jemandem, der kuscht, nur um sein Visum verlängert zu bekommen. Das ist die Erfahrung, die ich nach langen Jahren hier im Iran gemacht habe.
Auf welche Weise, Sie haben es vorhin ganz kurz gestreift, auf welche Weise kommen Sie zu Ihren Informationen?
Das kann man natürlich im Detail nicht sagen, weil da würde ich sehr viele Leute gefährden, weil das Regime natürlich immer seinen Leuten hier versucht beizubringen, die ganzen Unruhen sind darauf zurückzuführen, dass der Westen ein Interesse daran hat, dieses Land zu destabilisieren, an der Entwicklung zu hindern. Und diese Destabilisierung kommt über die ausländischen Medien, über die Presse, über das Fernsehen. Und sozusagen sind dann alle, die mit ausländischen Journalisten reden, Kontakt aufnehmen, Informanten oder auch Spione, wie es oft heißt, und sehr in Gefahr. Da muss man also sehr aufpassen. Trotzdem, da lernt man natürlich als Journalist mit der Zeit, wie man das macht. Aber im Detail darf man das natürlich nicht erzählen.
Klar. So sehr die iranischen Behörden Ihnen und auch Ihren Kollegen die Arbeit jetzt erschweren und erschwert haben, so wenig können natürlich die Machthaber dagegen etwas unternehmen, dass Bilder, die zum Beispiel mit Handys gefilmt werden, ins Internet gelangen, sofern es denn auch geht. Wie häufig greifen Sie auf das Material auch der Opposition oder auch auf Amateuraufnahmen zurück?
Das machen wir hier nicht, das machen die Redaktionen in Deutschland dann, aber wir sind natürlich auf die Websites der Opposition angewiesen, weil wir natürlich überhaupt keine Möglichkeit haben, an Mousavi, Karoubi und wie die führenden Personen der Opposition heißen, heranzukommen. Das wäre für die auch zu gefährlich, weil das sozusagen dann könnte das Regime sagen, seht her, die haben ja permanent Kontakt mit ausländischen Medien, das sieht man ja, die arbeiten ja mit dem Ausland zusammen und die Politik, die sie machen, ist die Politik des Auslands. Wir sind also auf die Internetseiten der Opposition angewiesen. Ohne die kämen wir nicht weiter mit unseren Informationen. Ganz wichtig. Aber was die Bilder angeht, das machen die Redaktionen in Deutschland.
Wird Ihnen auch Material der Regierung angeboten?
Nein. Aber ab und zu kriegen wir diesen Sonderplatz, in Anführungszeichen wie heute, dass wir den Präsidenten ganz groß und vorteilhaft aufnehmen dürfen.
Ist ja auch was. Ihre Arbeitsbedingungen sind schwierig und gefährlich, haben wir aus dem, was wir gerade miteinander beredet haben, erfahren. Haben Sie den Eindruck, dass Sie sich in den vergangenen 31 Jahren seit der Revolution von 1979 drastisch verschärft haben?
Ja, auf jeden Fall. Damals sind wir überhaupt nicht kontrolliert worden. Da konnte man arbeiten, drehen, wie man wollte. Also Informationszugang war überhaupt kein Problem. Heute ist das halt, ja, reglementiert.
Alles Gute für das Gespräch. Das war Peter Metzger, Fernsehkorrespondent der ARD in Teheran. Eine gelenkte Masse und eine kritische. Die gelenkte folgt einem Führer, die kritische braucht vielleicht einen Charismaten, wenn sie die Revolution gewinnen will. Vielleicht so einen Mann wie den italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi, der Mann, der Italien zur Einheit verhalf.
Am Abend seiner Ankunft versammelte sich das Volk vor dem kleinen Gasthof, in welchem Garibaldi abgestiegen war, um ihn zu sehen. Die enge Straße war nur durch Öllämpchen beleuchtet, von denen eines an der Tür des Gasthofes angebracht war, und es war nicht möglich, Garibaldis Züge deutlich zu erkennen, als er, um dem Wunsche seiner Verehrer zu entsprechen, auf einen kleinen eisernen Fenstervorsprung im ersten Stock trat. Dennoch kam über die unten Stehenden ein Gefühl, als habe sich ein Adler dort niedergelassen und breite die Schwingen wie einen Schild über ihnen aus. Nachdem mehrere Redner ein langes und breites über das Vaterland, die verflossene Knechtschaft und die bevorstehende Befreiung, über das vergossene und noch zu vergießende Blut, die Barbarei der Päpste und die Heldentugend der Söhne der alten Römer vorgetragen hatten, was alles Garibaldi in ähnlicher Weise kürzlich in Livorno, Florenz und Bologna gehört hatte, antwortete er folgendermaßen: Römer, ich bin glücklich, unter euch zu sein und danke euch, dass ihr mir wohlwollt. Eure Ahnen, die die Welt beherrschten, waren karg mit Worten, verschwenderisch mit Taten. Ahmt ihnen nach, so werden wir vereint Italien befreien und Rom, Italiens Haupt, aus dem Staube aufrichten. Dafür will ich leben und sterben. Er dankte mit der Hand für den Beifall, der losbrach, und zog sich in das Haus zurück.
Die Geschichten von Garibaldi aus Die Verteidigung Roms, der Tag in HR2 Kultur. Es gibt Geschäfte, über die spricht man nicht ganz so gerne, vor allem wenn es sich um Geschäfte deutscher Firmen mit dem Iran handelt. Die Bundesregierung hat sich in dieser Hinsicht zumindest verbal klar positioniert. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz forderte Deutschland Teheran auf, Beweise zu liefern für eine friedliche Nutzung der Atomenergie. Und wenn das nicht geschehe, drohten schärfere Sanktionen. Siemens-Chef Peter Lösche kündigte vor ein paar Tagen an, ab Mitte 2010 keine neuen Geschäfte mit dem Iran abschließen zu wollen. Aber in Deutschland sind es meist kleine und mittelständische Firmen, die ihre Produkte in den Iran liefern, vor allem Maschinen. In den vergangenen Tagen haben die Süddeutsche, die FAZ und der Tagesspiegel darüber berichtet. Hieraus haben wir unsere Informationen zusammengetragen.
Daimler hat im Iran, nach eigenen Angaben, nur noch eine kleine Beteiligung an einer Firma, die Aggregate für Omnibusse herstellt. Ein Büro oder eine Landesgesellschaft? Fehlanzeige, sagt Daimler. Die Firma Babcock Borsig Service aus Oberhausen liefert nur noch zweimal im Jahr kleinere Ersatzteile für ein Kraftwerk aus den 70er Jahren, sagt ein Firmensprecher. Und die Hamburger Hafen- und Logistik AG will mit dem iranischen Unternehmen Tidewater erst gar keine Geschäftsbeziehungen anbahnen. Man habe sich entschieden, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen, gab das Unternehmen bekannt. Dennoch, von einem großen Exodus deutscher Unternehmen aus dem Iran zu sprechen, scheint verfrüht. Etwa 100 deutsche Firmen sind zurzeit Mitglied in der deutsch-iranischen Handelskammer in Teheran. Die meisten von ihnen beobachten die Situation und warten die weitere Entwicklung ab, berichtete der Geschäftsführer der Handelskammer dem Berliner Tagesspiegel. Noch immer bekommt der Iran die meisten seiner eingeführten Waren aus Deutschland. Im vergangenen Jahr betrugen die deutschen Exporte in den Iran insgesamt 3,3 Milliarden Euro. Das waren zwar 8% weniger als im Jahr zuvor, aber die Ausfuhren in andere Länder sind im selben Zeitraum wesentlich stärker gesunken, nämlich in Größenordnungen von fast 20%. Maschinen, Metalle und Chemieprodukte, das sind traditionell die wichtigsten Waren, die von Deutschland in den Iran gelangen. Und das seit Jahren und Jahrzehnten. Siemens zum Beispiel hat bereits im Jahre 1868 die Telegrafenleitung von London nach Indien durch den Iran verlegt und hat seitdem Lokomotiven, Medizintechnik, Turbokompressoren und Kfz-Teile dorthin geliefert. Der Umsatz des Konzerns im Iran soll zuletzt rund 500 Millionen Euro betragen und nach Unternehmensangaben nur Produkte für die zivile Nutzung umfasst haben. Unternehmen, die einen Rückzug aus dem Iran erwägen, müssen dabei bedenken, dass der Iran in diesem Falle seine benötigten Maschinen aus China beziehen würde. Und dazu wollen es viele von ihnen möglichst nicht kommen lassen. Ein Sprecher des Maschinenbauerverbandes VDMA erklärte, bei vielen Unternehmen zählt aktuell jeder Auftrag, einschließlich legaler Iran-Exporte.
Trotz der politischen Diskussion um schärfere Sanktionen gegen den Iran haben deutsche Unternehmen auch 2009 gute Geschäfte in dem Land gemacht. Stefan Griegert, Politikwissenschaftler, Publizist und Lehrbeauftragter für Politikwissenschaften an der Universität Wien und einer der Herausgeber des Buches »Der Iran – Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer«. Guten Abend.
Ja, guten Abend aus Wien.
In einem Gastkommentar schreiben Sie, Herr Griegert, es stelle sich die Frage, ob die europäischen Länder künftig an ihrer Beschwichtigungspolitik festhielten und die offene Kooperation im ökonomischen Bereich beenden werden. Sie werfen vor allem Deutschland und Österreich vor, sich nicht genügend gegen das System Iran zu stellen. Fangen wir vorne an. Deutsche Unternehmen haben prima Geschäfte mit dem Iran im vergangenen Jahr gemacht, wie gehört. Wie sieht das in Österreich aus? Wie intensiv sind die österreichisch-iranischen Handelsbeziehungen?
Es ist in Österreich eine ähnliche Situation wie in Deutschland. In gewisser Weise ist es sogar noch schlimmer. Das Exportvolumen der österreichischen Industrie in den Iran hat sich im letzten Jahr, also 2009, trotz Wirtschaftskrise nochmal um 4% gesteigert. Die Exporte liegen im Augenblick ungefähr bei 300 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland natürlich deutlich weniger, aber man muss sich auch anschauen, um was für Produkte es dort geht. Beispielsweise sind Motorräder des Herstellers KTM, einer österreichischen Firma, auf Militärparaden im Iran aufgetaucht. In der Vergangenheit haben Unternehmen wie zum Beispiel Steyr-Mannlicher sogar Präzisionsgewehre in den Iran geliefert. Aktuell gibt es die Vorwürfe, dass ein Maschinenbauer wie Andritz beispielsweise, ein Grazer Unternehmen, auch in Projekte involviert ist, an denen die Pastaran, also die iranischen Revolutionsgarden, beteiligt sind. Und auch ganz aktuell gibt es nach wie vor Abschlüsse von österreichischen Unternehmen, also große Abschlüsse. Zuletzt hat das Kärntner Unternehmen Glaunach einen Auftrag über 700.000 Euro an Land gezogen. Vielleicht sollte man noch ergänzen, eins der Geschäfte, womit Österreich auch international in die Schlagzeilen geraten ist, ist ein geplantes Geschäft, nämlich von der OMV, also einem der wichtigsten und größtreichen Unternehmen. Die haben vor 2 Jahren einen Vorvertrag mit der nationalen iranischen Ölgesellschaft unterzeichnet. Und da geht es um einen Geschäftsabschluss im zweistelligen Milliardenbereich. Die Verhandlungen über dieses Geschäft liegen im Augenblick zwar auf Eis, nicht zuletzt aufgrund der massiven Kritik, die beispielsweise auch das Bündnis Stop the Bomb an diesem Projekt formuliert hat, aber es ist nicht auszuschließen, dass eine Firma wie die OMV nur darauf wartet, die Verhandlungen auch wieder aufnehmen zu können.
Der internationale Druck wächst auf Teheran, ebenso wie die internationale Isolierung der Islamischen Republik. Der neue Generaldirektor der Wiener Atomkontrollbehörde ließ Irans Außenminister kürzlich kalt abblitzen. Auch deutsche Spitzenpolitiker denken lautstark über Sanktionen nach. Worin besteht die Beschwichtigungspolitik Ihrer Meinung nach?
Das stimmt, dass der Druck zunimmt, aber trotzdem ist das natürlich viel zu wenig bisher. Man muss erst einmal feststellen, dass wir dieses Gespräch heute gar nicht führen müssten und dass dieses Regime heute wahrscheinlich gar nicht mehr an der Macht wäre, wenn ihm nicht in den letzten 30 Jahren vor allem aus Europa und insbesondere eben aus Ländern wie Deutschland und Österreich eben mit eindeutiger ökonomischer Kooperation, aber eben auch mit so einem politischen Appeasement, einer politischen Beschwichtigungspolitik begegnet worden wäre, die teilweise vor allem auch in der Bundesrepublik bis hin zu einer offenen Kooperation gereicht hat. Ich erinnere nur zum Beispiel daran, dass die Bundesrepublik in den 90er Jahren maßgeblich an dem sogenannten kritischen Dialog mit diesem Regime beteiligt war, an dem überhaupt nichts kritisch war, sondern das war einfach der Titel, unter dem eben diese Kooperation mit dem Iran, die ja bis hin in den Geheimdienstbereich gereicht hat, abgewickelt wurde. Heute haben Sie recht, dass der Druck auf das Regime zum Glück etwas zunimmt, aber wie gesagt, bisher ist das völlig unzureichend. Deutsche Politiker haben auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass sie natürlich niemals akzeptieren würden, dass dieses Regime beispielsweise über Nuklearwaffen verfügt. Auf der rhetorischen Ebene wurde beispielsweise die Holocaustleugnung des Regimes scharf verurteilt. Bisher sind das aber Worte, denen keine Taten gefolgt sind. Und es ist zu befürchten, dass auch bei den angekündigten zukünftigen Sanktionen, von denen glücklicherweise jetzt die Rede ist, dass diese Sanktionen bei weitem nicht eindeutig genug sein werden, dass es sich also nicht um scharfe Sanktionen handelt, die das Regime wirklich so unter Druck setzen würden, dass es beispielsweise von seinem Nuklearwaffenprogramm ablässt, die aber auch nicht eine wirkliche Unterstützung der iranischen Freiheitsbewegung wären, um die es ja gleichzeitig auch immer gehen würde.
Ich greife auch nochmal Ihren Gedanken von der Beschwichtigungspolitik auf. Der Satz, Israel muss von der Landkarte getilgt werden, soll ein Übersetzungsfehler sein. Ahmadinejad soll ihn nie so gesagt haben. Der richtige Wortlaut soll heißen, das Besatzerregime muss Geschichte werden. Herr Griegert, Sie sehen das ein bisschen anders vor allem nicht als semantisches Problem.
Diese Behauptung, dass es sich hier um einen Übersetzungsfehler handelt, das ist eines der beliebtesten Argumente von Leuten, die dieses Regime systematisch versuchen, schönzureden. Erstens sind diese Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel von diesem Regime ja keineswegs neu und auch überhaupt nicht auf Ahmadinejad beschränkt, sondern es ist seit 30 Jahren ganz einfach offizielle Politik dieses Landes, dass sie einen jüdischen Staat im Nahen Osten schlicht und einfach nicht akzeptieren. Seit 30 Jahren gehört es zur Dauerpropaganda dieses Regimes und zwar all seiner Flügel, diese Parole Markbar Israel, also Tod Israels. Das ist auch genau das, was man auf Militärparaden, auf den Lang- und Mittelstreckenraketen des Regimes lesen kann. Aber nochmal zur Frage dieses sogenannten Übersetzungsfehlers. Erstens, auch die von Ihnen eben kolportierte, angeblich richtige Übersetzung bedeutet letzten Endes nichts anderes als die Forderung nach der Zerstörung Israels, denn das iranische Regime betrachtet ja nicht nur meinetwegen die Westbank und den Gazastreifen als besetzt, sondern, wie es in ihrer Diktion heißt, ganz Palästina. Wenn also das Regime im Iran fordert, dass die Besatzung in Palästina ändern soll, ist das nur eine andere Formulierung für die Vernichtung Israels. Zweitens auch diese inkriminierte, angeblich falsche Übersetzung, die im Englischen Wipe Israel off the Map hieß, wurde von Ahmadinejad selber in genau dieser englischen Übersetzung auf seiner eigenen Homepage, also auf der englischsprachigen Homepage des iranischen Präsidenten veröffentlicht. Und dazu gibt es natürlich von Ahmadinejad haufenweise ganz ähnlich lautende Aussagen. Gerade heute ist über die Nachrichtenagenturen vermeldet worden, dass Ahmadinejad in seinen aktuellen Reden wieder davon geredet hat, dass Israel am Rande seiner Vernichtung stehen würde und dass man, sollte es nochmal zu einem Krieg im Nahen Osten kommen, Zitat Ahmadinejad, ein für alle Mal Schluss mit Israel machen müsste. Ich denke, da gibt es überhaupt keinen Interpretationsspielraum. Und wie gesagt, das ist in erster Linie eine Verharmlosung des iranischen Regimes, man in Frage stellt, dass es tatsächlich Vernichtungsabsichten gegenüber Israel hegen würde.
Stefan Griegert, Politikwissenschaftler an der Uni Wien, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Im Gegensatz zu Österreich und Deutschland haben die USA vor wenigen Tagen Strafmaßnahmen gegen 4 Tochterfirmen eines Baukonzerns verhängt, der von den Revolutionsgarden betrieben wird. Das heißt, US-Unternehmen dürfen ab sofort keine Geschäfte mehr mit neu gegründeten Ablegern der Firma machen. Das ist eine neue Gangart, wenn wir an die Politik der ausgestreckten Hand erinnern, für die Obama in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft eingestanden ist. Er sagt zwar, die Tür für das Einlenken sei immer noch offen.
The door is still open.
Aber das ist inzwischen nur noch ein Nebensatz. Der generelle Ton seiner Botschaften in Richtung Teheran hat sich in den letzten Wochen deutlich verschärft. Es muss bald etwas passieren, lautet die allgemeine Einschätzung in den USA. Die Frage ist nur, was?
A significant regime of sanctions that will indicate to them how isolated they are.
Schärfere Sanktionen, lautet die Antwort der Obama-Regierung. Sanktionen, die die Mächtigen im Iran wirklich treffen, allen voran die Revolutionsgarden, die zentrale Stütze des Regimes. Einigkeit herrscht bei Politikern und politischen Beobachtern, dass man Sanktionen so anlegen muss, dass die iranische Bevölkerung so wenig wie möglich darunter leidet. Aber das wird nicht leicht, kommentiert die New York Times. In den vorangegangenen 3 UNO-Sanktionsrunden habe man das jedenfalls nicht hinbekommen. Hinterfragt wird auch immer wieder, ob die Obama-Regierung es überhaupt schaffen kann, im UNO-Sicherheitsrat Russland und China von harten Sanktionen zu überzeugen. Notfalls müsse sie außerhalb der UNO handeln, heißt es in Washington. Kommentatoren raten, für diesen Fall schon mal einen Plan B bereitzuhalten. Von konservativer Seite wächst der Druck auf Präsident Obama, gegenüber dem Iran einen härteren Kurs einzuschlagen. Das Wort Militärschlag fällt jetzt deutlich häufiger als noch vor ein paar Monaten.
The President has said, Secretary Gates has said, I've said, all options remain on the table. Certainly the military is one of them.
Präsident Obama hat es gesagt, Verteidigungsminister Gates hat es gesagt und auch der Oberkommandierende der US-Streitkräfte Mullen sagt es hier. Wir halten uns alle Optionen offen, auch die militärische. Diese Aussage gehört zum verbalen Muskelspiel jeder US-Regierung dazu. Aber hier in Washington geht man davon aus, dass es in der Obama-Regierung keinerlei Sympathie für eine militärische Konfrontation mit dem Iran gibt. Dagegen spielen konservative Kräfte diese Option mit Gusto durch. Ein Kommentar des neokonservativen Analysten Daniel Pipes auf der Webseite des National Review sorgt zurzeit für heftige Diskussionen in den USA. Pipes argumentiert, Obama solle die Kriegskarte spielen, um seine Umfragewerte und seine Präsidentschaft zu retten. Er solle Stärke zeigen und den Befehl zum Angriff auf iranische Atomanlagen geben. Wenn Obama diese Entscheidung nicht trifft, dann werden sie andere treffen, glauben konservative US-Kommentatoren und beobachten sehr genau, was in Israel passiert. Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mike Huckabee forderte Obama schon auf, Israel bei einem möglichen Angriff auf den Iran auf jeden Fall zu unterstützen. Parallel zur Debatte über Sanktionen oder Militärschlag läuft in den USA eine weitere Diskussion. Was bedeutet die veränderte innenpolitische Situation im Iran und wie kann man sie im Atomstreit nutzen? Politiker und Beobachter von unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums fordern die US-Regierung auf, mehr Unterstützung für die iranische Opposition zu zeigen. In der konservativen Washington Times meldet sich der republikanische Kongressabgeordnete Jeff Fortenberry zu Wort und sagt, vielleicht habe das iranische Volk die beste Chance, die Bombe zu stoppen. Und dann gibt es in den USA noch Querdenker wie den Militäranalysten Adam Lowther, der meint, es könnte sogar einige Vorteile haben, wenn der Iran die Bombe hätte. In einem Kommentar in der New York Times schreibt Lowther unter anderem, wenn die USA Irans Nachbarn Schutz anböten, könnte Washington von diesen Ländern im Gegenzug Reformen verlangen und ein härteres Vorgehen gegen Terrorgruppen wie Al-Qaida. Weiter argumentiert er, die Gefahr, die vom Iran ausgehe, könnte Israel und die Palästinenser endlich zu einem Frieden bringen und er glaubt sogar, der Iran werde mit Bombe eine verantwortungsvollere Politik machen. Mit diesem positiven Blick auf einen atomar bewaffneten Iran steht Lowther in den USA allerdings ziemlich alleine da.
Zeiten, andere Zeiten für ausgestreckte Hände, die USA und ihre Art, das Regime in Teheran zu sanktionieren. Das waren Informationen von unserer Korrespondentin Sabine Müller. Wenn ein Regime seine Bürger schlecht behandelt oder sanktioniert, das hat uns die Weltgeschichte gelehrt, dann kommt es bestenfalls zur Revolution. Ist vielleicht die kritische Masse im Iran derzeit uneins, weil die Oppositionsführer uneins sind oder, wie wir vielleicht später noch erfahren werden, keine charismatischen Persönlichkeiten? Aber es geht auch immer um die Frage, was braucht es, um das Steuerrad herumzureißen? So einen wie Lenin?
Millionen vernichtender Geschosse sind in dem Weltkrieg abgefeuert worden. Die wuchtigsten, die gewaltigsten, die weithintragendsten Projektile von den Ingenieuren ersonnen worden. Aber kein Geschoss war weittragender und schicksalsentscheidender in der neueren Geschichte als dieser Zug, der, geladen mit den gefährlichsten, entschlossensten Revolutionären des Jahrhunderts, in dieser Stunde von der Schweizer Grenze über ganz Deutschland saust, um in Petersburg zu landen und dort die Ordnung der Zeit zu zersprengen. Die erste Geste Lenins auf russischem Boden ist charakteristisch. Er sieht nicht die einzelnen Menschen, sondern wirft sich vor allem auf die Zeitungen. 14 Jahre war er nicht in Russland gewesen, hat er die Erde nicht gesehen, nicht die Landesfahne und die Uniform der Soldaten. Aber nicht wie die anderen bricht dieser eiserne Ideologe in Tränen aus, nicht umarmt er wie die Frauen die ahnungslos überraschten Soldaten. Die Zeitung zuerst, die Pravda, um zu untersuchen, ob das Blatt, sein Blatt, den internationalen Standpunkt genug entschlossen einhält. Zornig zerknüllt er die Zeitung. Nein, nicht genug. Noch immer Vaterländerei, noch immer Patriotismus, noch immer nicht genug in seinem Sinne reine Revolution. Es ist Zeit, fühlt er, dass er gekommen ist, um das Steuerrad herumzureißen und seine Lebensidee vorzustoßen gegen Sieg oder Untergang. Wie der Zug einläuft in den Bahnhof, ist der riesige Platz davor voll von Zehntausenden von Arbeitern. Ehrenwachen aller Waffengattungen erwarten den aus dem Exil heimgekehrten, die Internationale erbraust. Und wie Wladimir Iljitsch Uljanow jetzt heraustritt, ist der Mann, der vorgestern noch bei dem Flickschuster gewohnt, schon von hunderten Händen gefasst und auf ein Panzerautomobil gehoben. Scheinwerfer von den Häusern und der Festung sind auf ihn gerichtet, und von dem Panzerautomobil herab hält er seine erste Rede an das Volk. Die Straßen beben, und bald haben die 10 Tage, die die Welt erschüttern, begonnen. Das Geschoss hat eingeschlagen und zertrümmert ein Reich, eine Welt.
Diese Passage haben wir den Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig entnommen. Warten auf die Wende Irans kritische Masse, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die kritische Masse wurde heute davon abgehalten, ins Zentrum der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Islamischen Republik zu gelangen. Es gab Ausschreitungen, Festnahmen, es fielen Schüsse, wie wir gehört haben. Die andere Masse war eine gelenkte, staatlich organisierte, die mit einer Eskorte zum Platz gebracht wurde, auf dem der Präsident der Islamischen Republik Iran wieder mal den Atomstaat ausrief. Wie groß die eine oder die andere Masse heute in Teheran war, das wissen wir nicht genau, aber es war eine große Masse, so viel steht fest. Das unterscheidet die kritische Masse von der in Russland. Esther Hartbrich über die wenigen, die den Kreml nervös machen.
Schon mehrmals in den vergangenen Wochen machten russische Bürger ihrem Unmut Luft. Immer am 31. der Monate, die 31 Tage haben, geht die kleine russische Opposition auf die Straße. Sie demonstriert für Artikel 31 der russischen Verfassung, der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit festschreibt. Immer werden die Demonstrationen verboten, immer werden Teilnehmer, Menschenrechtler und Oppositionspolitiker festgenommen. Es ist nur eine kleine Gruppe, die dermaßen aufbegehrt, aber die Moskauer Stadtverwaltung handelt nach dem Geheimdienstmotto »Wehret den Anfängen«. Wenn normale Bürger auf die Straße gehen, um gegen Steuererhöhungen, das marode Gesundheitswesen, gegen zunehmende Arbeitslosigkeit und steigende Strom- und Gaspreise zu protestieren, dann wird der Kreml nervös. Am letzten Januarwochenende demonstrierten mehr als 10.000 Menschen in Kaliningrad genau aus diesen Gründen. Sie forderten den Rücktritt ihres Gouverneurs und des Regierungschefs Putin. Es war die größte Anti-Kreml-Demonstration der vergangenen 10 Jahre. Das Staatsfernsehen berichtete nicht darüber. Der Kreml und die Putin-Partei Geeintes Russland schickten umgehend Vertreter in die Stadt, um nähere Informationen über die Lage dort zu erfahren. Der für die Stadt zuständige Beamte in der Kreml-Verwaltung wurde entlassen. Wenige Tage später rief Putin hochrangige Vertreter seiner Partei zu einer Krisensitzung zusammen. Ohne auf Kaliningrad Bezug zu nehmen, forderte er mehr Nähe zum Volk und keine unhaltbaren Versprechungen zu machen. Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag, der von den Menschen politischen Gehorsam verlangt, dafür aber steigenden Wohlstand verspricht, gerät in der Wirtschaftskrise ins Wanken. Auch in Moskau selbst gärt es. Hunderte Bewohner der Retschnik-Datschen-Siedlung am Moskwa-Ufer fürchten um ihre Häuser. Die ersten wurden bereits abgerissen. Die Moskauer Stadtverwaltung und Bürgermeister Luschkow sagen, auf der in den 50er Jahren als Gartenareal ausgewiesenen Fläche seien die Häuser illegal gebaut worden. Das Ganze sei Naturschutzgebiet. In der Krise rächt sich, dass in Russland nur kremlgenehme und kremlgelenkte Parteien mitwirken dürfen und die Opposition von politischer Gestaltungsmöglichkeit ausgeschlossen ist. Dann werden ein paar tausend Protestler bereits zur kritischen Masse, die Machthaber das Fürchten lehrt. Weniger gefährlich für sie ist es, wenn die Bürger ein anderes Ventil nutzen, um Dampf abzulassen, nämlich Witze erfinden. Dabei sind sie sehr erfinderisch. Im Zusammenhang mit dem Häuserkampf an der Moskwa kursiert folgender neuer Witz. Der Kreml müsse abgerissen werden. Er stehe im Wasserschutzgebiet. Nach der Bauverordnung von 1339 dürfe er außerdem nur aus Holz gebaut sein.
Die kritische Masse in Russland muss keine große sein, um den Kreml nervös zu machen. Wir machen einen weiteren Exkurs, um zu verdeutlichen, welche Bedrohung eine kritische Masse ausüben kann, sofern sie sozusagen überkocht, aus den Fugen gerät und dann zur überkritischen Masse wird. Keine Erfindung der Neuzeit, sondern eine Bezeichnung aus der Kernphysik. Beim Deutschlandfunk in Köln begrüße ich den Wissenschaftsjournalisten und Physiker Ralf Krauter. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Herr Krauter, helfen Sie uns. Was genau ist eine kritische Masse in der Physik?
Ja, das ist eine Grenze, ein Schwellwert, der überschritten werden muss, damit Dinge in Bewegung kommen sozusagen. Bezogen auf die physiksoziologischen Systeme kann man das in Köln, wie sicher auch gerade in Frankfurt, gerade bestens beobachten. Stichwort Karneval, zwei oder drei Jecken, die allein in einer Kaschemme stehen, die geben in der Regel ein recht trauriges Bild ab. Aber sobald eine kritische Masse von, naja, sagen wir ein oder zwei Dutzend zusammenkommt, dann geht die Post ab, die Feier kommt in Schwung und es gibt kein Halten mehr. Und ja, das Beispiel illustriert, worauf es ankommt. Aber eigentlich, Sie haben es schon gesagt, stammt der Begriff kritische Masse natürlich aus der Kernphysik. Um Atomkerne zu spalten, egal ob jetzt zur Energiegewinnung in einem Kraftwerk oder zum Auslösen einer nuklearen Explosion, muss man diese Atomkerne mit kleinen Partikeln beschießen, den sogenannten Neutronen. Man nimmt also angereichertes Uran, jenen Stoff, über den Diplomaten mit dem Iran gerade so heiß diskutieren, schießt Neutronen rein und ja, normalerweise passiert dann erstmal gar nichts. Es sei denn, man überschreitet eben die kritische Masse. Denn erst dann kann sich eine selbstverstärkende Kettenreaktion von Kernspaltung in Gang setzen, bei der dann eben gigantische Mengen Energie freigesetzt werden können. Im Fall von Uran beträgt diese kritische Masse übrigens rund 50 Kilo. Das klingt viel, aber da Uran ein sehr schweres Element ist, ist es gerade mal eine Kugel vom Format einer etwas größeren Christbaumkugel, die man dafür bräuchte.
Wir gehen noch einen Schritt weiter. Also wichtiges Stichwort ist die Kettenreaktion. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wann spricht man von einer überkritischen Masse?
Also eine kritische Masse reagiert sehr sensibel auf äußere Reize. Wenn sie ein bisschen größer ist, wenn diese kritische Masse leicht überschritten wird, dann kann es eben passieren, dass es durchaus auch zu unerwünschten Reaktionen kommt. Und um das zu verhindern, ist es zum Beispiel so bei Atombomben, dass man diese Sprengköpfe, die kritische Masse in diesen Sprengköpfen, die man für die nukleare Explosion braucht, erst ganz kurz vor der Zündung überhaupt erzeugt. Also bei der Hiroshima-Bombe zum Beispiel hat man das gemacht, indem man zwei Stücke von hoch angereichertem Uran-235, zwei solche Klumpen, dann zusammengebaut hat und erst dann, wenn diese kritische Masse überschritten ist, wenn sie überkritisch wird, kommt diese unaufhaltsame Kettenreaktion in Gang. Und da ist es dann eben so, ein einzelnes Neutron spaltet einen Kern, dabei entstehen weitere Neutronen, die weitere Kerne spalten. Das multipliziert sich, potenziert sich wie bei so einem Schneeballeffekt, schaukelt sich in Sekundenbruchteilen exponentiell auf. Also so eine überkritische Masse, die kann dann eben zu verheerenden Explosionen führen, wo nach Einsteins berühmter Formel E gleich mc² dann aus einem ganz kleinen bisschen Masse sehr, sehr viel Energie erzeugt wird.
Das klingt gefährlich. Müssen wir uns das so vorstellen, dass die kritische Masse schnell zur überkritischen wird, wenn man sie zum Beispiel, ich sag's mal mit meinen Worten, überkochen lässt, wenn sie eben nicht mehr gelenkt und nicht mehr geleitet wird?
Die Gefahr besteht natürlich. Also bei einer Bombe ist es erwünscht, dass diese überkritische Masse dann hochgeht. Aber Beispiel Atomkraftwerk, da will man natürlich diese Kettenreaktion kontrollieren. Man macht das, indem man spezielle Substanzen in so einen Reaktor zwischen die Brennstäbe hängt. Typischerweise Wasser oder Graphit. Das sind dämpfende Materialien, die es möglich machen, die Rate dieser Kernspaltungen zu kontrollieren, indem ein Teil dieser freigesetzten Partikel der Neutronen eingefangen wird. Ja, und diese Dämpfer machen die Kettenreaktion kontrollierbar, steuerbar. Und wenn man dabei was falsch macht, dann droht eben große Gefahr. Das beste Beispiel dafür Tschernobyl, der Super-GAU damals im Katastrophenreaktor. Dort ist genau das passiert, dass diese Kontrollmechanismen versagt haben.
Wenn man die kritische Masse sich selbst überlässt, dann wird sie zur überkritischen und dann gerät das System aus den Fugen. Das wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Offenbar braucht jedes Land einen charismatischen Befreier. Erst einmal herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, Ralf Krauter. Offenbar braucht jedes Land einen charismatischen Befreier, wenn die Revolution nicht ihre Kinder fressen soll. Lateinamerikas gefeierter Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar weigerte sich als Präsident von Großkolumbien, diplomatische Beziehungen zu seinen ehemaligen Verbündeten aufzunehmen. Haiti brühte Rassenkonflikte aus. Aber das ist längst nicht alles, was man über ihn erzählen kann.
Er versprach das goldene Zeitalter einer wirklichen Freiheit. Aber auf der anderen Seite des Berges, den die Revolution ersteigen musste. Er schwor, dass jeder Schritt den Berg hinauf, auch wenn er Mühen und Qualen koste, dem Endziel der Freiheit näher bringe. Ja, dass die Freiheit nur durch Opfer, Selbstverleugnung und Kasteiung zu erreichen sei. Er pries die Freiheit, aber wie die Dinge lagen, nur als Frucht der zentralen Machtmittel. Er distanzierte sich von jeder Diktatur und bekannte sich zur Freiheit. Aber er schob die Freiheit weit in den Hintergrund und umgab die Forderung nach einer zentralen Gewalt mit allen Siegeszeichen der Wirklichkeit. Das alles war sehr klar, aber es war kompliziert. Es war kompliziert, weil trotz der gemeinsamen Sprache die Menschen in Kolumbien, die Menschen in Peru, die Menschen in Chile, die Menschen in Venezuela und die Menschen in Argentinien doch für Ausländer hielten. Das war zu ändern, aber es war eine Tatsache. Es war weiterhin kompliziert, weil der Oberst Bolívar die Revolution, welche für ihre Anhänger ein Rausch war, nicht anders behandelte, als ob sie das Problem des Lebens darstelle. Das Problem des Lebens war nicht interessant für die Kreolen. Das Problem des Lebens fesselte nur gescheite, zerbrechliche oder feurige junge Menschen, Advokaten und Literaten, und von diesen jeden Einzelnen auf verschiedene Weise. Die anderen Menschen begriffen nicht, dass jede Revolution, wenn auch zeitbedingt oft unerkannt, eine bestimmte Philosophie in sich trug und nach dieser Philosophie zwangsläufig geleitet werden musste. Nach ihr und nicht nach dem Enthusiasmus, den sie entfachte, oder nach den Wünschen, die der Einzelne mit ihr verknüpfte.
Jede Revolution hat eine Philosophie. Wie steht es im Iran? Steht die Republik wirklich an der Schwelle zu einer Revolution oder vor einem Regimewechsel? Diese Frage gewinnt immer mehr an Aktualität, je länger die Proteste der Opposition anhalten. Ihren Anfang nahmen sie seit dem Wahlbetrug im Juni vergangenen Jahres. Das Regime hat offenbar seine Basis in der Bevölkerung verloren, vor allem durch das brutale Vorgehen auch gegen die Opposition, durch die Folterungen und Schauprozesse und auch die erzwungenen Geständnisse. Auch eine Reihe Großayatollahs ist auf Distanz gegangen. Das heißt, der Staat hat sich durch sein Vorgehen selbst bei Strenggläubigen in Misskredit gebracht. Ali Sadrissadeh, unser Iran-Experte, ist nochmal ins Studio gekommen. Ist das nun die Zeitenwende? Ist das nun der Wendepunkt?
Der Wendepunkt nicht, weil diese Bewegung überhaupt keine Wendepunkt in dem Sinne noch braucht. Es ist ein langer Prozess. Ein Beobachter hat mir heute aus Teheran gesagt, wir haben mit einem Marathon zu tun und nicht mit einem 100-Meter-Lauf. Es kommt darauf an, wer längere Atem hat. Und das ist das Bemerkenswerte an dieser Bewegung, die nicht an einem schnellen Sieg glaubt. Und er sagte mir zu Recht, dass ein Problem dieser islamischen Revolution war, dass man schnell gesiegt hat, dass man schnell einen Führer hatte. Und die Differenzierung, die innerhalb der Bewegung damals war, übrigens, man wollte Freiheit, man wollte Unabhängigkeit, und die Islamische Republik kam als Dritte hinzu. Und man glaubte, all das in der Islamischen Republik vorfinden zu können. Diese Differenzierung verschwand, weil man schnell gesiegt hat. Aber jetzt, nach und nach, weder Mousavi ist der Führer, noch Karoubi ist der Führer, noch ein anderer ist der Führer. Und er sagte mir, der eigentliche Führer oder die Führung muss sich innerhalb dieses Prozesses finden. Und das ist das Bemerkenswerte. Also ein Wendepunkt haben wir nicht in diesem, noch nicht in diesem Prozess.
Bleiben wir noch mal gerade bei diesem Gedanken. Diese Opposition ist ja mittlerweile, zumindest das, was wir hören, nicht mehr unbedingt eine homogene Gruppe, sondern es wird von einer heterogenen Gruppe gesprochen. Und zwar der Oppositionsführer Karoubi, der machte kürzlich den Teheraner Machthabern ein, ja, man, zumindest hat man es gelesen, ein spektakuläres Friedensangebot. Er hat, wenn auch in ganz gewundenen Worten, die Regierung von Ahmadinejad anerkannt. Ich weiß nicht genau, ob Sie dem zustimmen würden. Zumindest ist es das, was die Kollegen geschrieben haben in den Zeitungen. Was hat er mit dieser, ich sag mal, Unterwerfungsgeste eigentlich bezweckt? Oder war das vielleicht gar keine, nach dem, was Sie gesagt haben?
Er ist ein sehr, sehr Realpolitiker. Er ist ja mehrere Jahre Parlamentspräsident gewesen. Er hat zwar ein Turban, er kann aber politisch sehr realistisch sein wie ein westeuropäischer Politiker. Er hat gesagt, Fakt ist, dass Ahmadinejad Präsident dieses Landes ist. Und Fakt ist, dass er für alles verantwortlich ist, was in diesem Land passiert. Daher halte ich ihn für verantwortlich als Präsident für das, was in diesem Lande passiert. Das besagt nicht, dass ich seine Legitimation akzeptiere. So war seine Übersetzung. Und ich habe mich gewundert, dass sogar erfahrene deutsche Kollegen das als eine Akzeptanz der Regierung, vorher hat der Mousavi auch genauso gesagt, hat gesagt, wenn Ahmadinejad jetzt Präsident dieses Landes ist und gerichtet an Khamenei, dem Revolutionsführer, dann muss er für all das, was in diesem Land auch geschieht, Verantwortung übernehmen. Und so hat er auch gemeint und für einen Realpolitiker halte ich für eine richtige Aussage.
Gucken wir nochmal ganz kurz auf Ahmadinejad. Wie viel Prozent der Bevölkerung stehen tatsächlich noch hinter ihm, kann man das sagen?
Ja, es gibt eine genaue Untersuchung, eine Universität, und man hat ausgerechnet, er hat 10% der Bevölkerung hinter sich. Diese 10% der Bevölkerung hatte deshalb hinter sich, weil er wirklich eine Wirtschaftspolitik betrieben hat, die diese 10% zugutekommt. Außerdem sind Staatsangestellten im Iran quasi Leute, die Anhänger des Staates sein müssen, sonst haben sie keine Karriere. Also, er hat versucht, all die Subventionen, die in diese 30 Jahren in diesem Land sich angehäuft haben, von Brot bis Benzin bis was weiß ich, diese Subventionen will er alle abschaffen. Er will direkte Subventionen, das heißt Cash geben, jede Familie. Und er hat auch ein System. Das System ist zu lesen, wer das bekommt. Und wenn man anschließend feststellt, dass diese 10% diese Subventionen direkt bekommen, dann glaubt er, mit diesen 10% kann er das Land beherrschen. Das wird er auch einige Zeit tun. Aber die Frage ist, was machen die restlichen 90%, 80%? Und ich glaube, da beginnt ein Prozess, der hoffnungsvoll sein kann, ein politischer Prozess.
Was heißt das, um zum Ende zu kommen, für den Widerstand? Der ist nicht gebrochen, sagen Sie, der hat im Moment keine eindeutige Führung, aber weil man diese Führung auch ganz klar ablehnt.
Diese Bewegung lehnt die Führung ab, aber eins ist klar, Ahmadinejad kann ohne die Mehrheit der Gesellschaft nicht regieren. Das ist das Problem. Das Land ist ein entwickeltes Land, es ist ein urbanes Land. Man braucht diese Köpfe und ohne diese Köpfe kann man nicht regieren. Wie er das macht, das weiß man nicht, das weiß er selbst wahrscheinlich nicht. Viele rechnen damit, dass nach einer gewissen Ruhe zwei Möglichkeiten gibt. Entweder hart schlägt man zu, dann sagt man, der heutige Tag war der Tag der Abrechnung, ab morgen rechnen wir mit euch ab und viele haben Angst. Oder er geht auf die Bevölkerung, nicht er, sondern Khamenei geht auf die Bevölkerung zu, setzt Ahmadinejad ab und holt einen anderen sozusagen an die Macht, die eher akzeptabel ist. Diese zweite Möglichkeit ist auch gegeben, aber der Prozess, was zu der Unzufriedenheit der Mehrheit der Bevölkerung geführt hat, dieser Prozess bleibt bestehen.
Und der ist offenbar nicht mehr aufzuhalten. Also keine sofortige Wende im Iran. Dieser Prozess, Sie haben es gesagt, ist eben kein 100-Meter-Lauf, sondern er ist ein Marathon und das erfordert natürlich jede Menge Ausdauer und vor allem auch ganz viel Mut. Das waren Informationen von Adi Sadr Sadeh und das war der Tag heute über die Frage nach der Wende und nach der kritischen Masse der Islamischen Republik. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen, Ali. Sie wollen schon gehen.
Nein,
und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.